Hallo Helena.
Hallo Paul.
Wie geht's dir?
Ja, gut, soweit.
Wir sitzen hier in Neukölln, unweit des Arbeitsamtes. Ist das ein Zufall oder ist das gewollt von euch?
Nee, das ist ein Zufall tatsächlich.
Okay.
Ein Steinwurf.
Sag doch nochmal ganz kurz, wer du bist und was für einen Verein vor allem du vorsitzt und was ihr macht.
Genau, ich bin Helena Steinhaus von Sanktionsfrei und wir setzen uns für eine bedingungslose und sanktionsfreie Grundsicherung ein für alle Menschen. Das machen wir einerseits, indem wir Hartz-IV-Sanktionen und andere Kürzungen ausgleichen finanziell, aber auch juristisch dagegen vorgehen und indem wir ganz viel Kampagne und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Armut, Erwerbslosigkeit und so weiter machen.
Du hast jetzt Sanktionen schon angesprochen, sind die nicht eigentlich abgeschafft, wenn ich jetzt einmal direkt hier so reingrätschen darf? Eigentlich müsste sich das doch erledigt haben.
Ja, das ist mir unbegreiflich, wie das überhaupt so angekommen sein könnte. Aber tatsächlich denken das ja viele und das stimmt nicht. Das Einzige, was sich mit dem Bürgergeld verändert hat, ist, dass die erste Termineinladung ohne Sanktionsandrohung kommt und dass wahrscheinlich der Personenkreis sich verringert hat, der sanktioniert werden kann. Aber das muss man auch sehen, wie das in der Praxis aussieht.
Also nicht mehr nur Teile des Bedarfshaushaltes, meinst du? Oder?
Nee, ich meine dadurch, dass der Vermittlungsvorrang abgeschafft wurde, ist jetzt schon ein sehr sperriger Einstieg. Dadurch, dass der abgeschafft wurde, werden eventuell weniger Sanktionen ausgesprochen, weil weniger Menschen in Jobs gepresst werden sollen, die sie nicht machen möchten.
Also
genau, so die Theorie.
Also die Notwendigkeit zu sanktionieren ist ein bisschen kleiner geworden durch das neue Bürgergeld.
Genau.
Würdest du das so sagen?
Genau, und das muss man aber natürlich überprüfen, inwieweit sich das noch tatsächlich ändert.
Okay. Ihr heißt sanktionsfrei, ihr seid aber angeschlossen an mein Grundeinkommen. Oder seid zumindest ein Teil davon. Ihr teilt euch ja zumindest hier auch die Räumlichkeiten. Und wenn ich das richtig mal gemerkt habe, hast du zumindest mal in einem Interview gesagt, seid ihr so ein bisschen der realpolitische Arm im Gegensatz zu dem Grundeinkommen, was die Utopie für morgen ist.
Ja, also wir sind nicht ein Teil von meinem Grundeinkommen in dem Sinne. Wir sind eine eigene Rechtsform, auch von Anfang an gewesen und komplett eigenständig, außer dass wir im Büro natürlich mit ihnen zusammen sind und ja, letztendlich auf eine Art auch eine Vision teilen, wobei es da schon auch Unterschiede gibt. Realpolitisch deswegen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wenn ein Grundeinkommen realisiert werden will, es im Grunde die Vorarbeit braucht, die sanktionsfrei macht. Oder auch natürlich andere Organisationen machen, ne? Aber es muss sozusagen diese Mentalität angegangen werden, weswegen Sanktionen immer noch nötig und möglich sind. Und erst wenn das überwunden ist, kann es überhaupt einen Boden geben für Grundeinkommen.
Also nur ganz kurz, um das zu verstehen. Angenommen, ich hätte jetzt eine Sanktion bekommen durchs Jobcenter, weil ich einen Termin nicht wahrgenommen habe, weil ich mich nicht zurückgemeldet habe. Würde ich mich an euch wenden und sagen, oh, ich habe ganz groß Scheiße gebaut, ich habe ein Problem. Und warum sagt ihr denn dann nicht, naja, warum gehst du auch nicht zu deinem Termin? Und zahlt dem auch noch Geld. Also das ist, der ist ja selber schuld.
Genau, das ist die Grundsatzfrage. Wir reden hier über das Existenzminimum. Das Bürgergeld ist das Minimum, von dem ein Mensch angemessen in Deutschland in Würde leben kann. Nicht nur überleben, sondern leben. So die Theorie, auch, also da kann man auch drüber streiten, tun wir auch. Und deswegen ist das nicht kürzbar. Es gibt in unserer Auffassung keinen Grund, weswegen das gekürzt werden darf. Man müsste mit anderen Mitteln arbeiten, um die Menschen zu erreichen. Und deswegen sagen wir, selbst wenn der Termin selbst verschuldet, verpasst wurde sozusagen, dass wir das Geld auch finanziell ausgleichen.
Das heißt, ihr überweist sozusagen den Differenzbetrag, was das Jobcenter dann abzieht.
Genau, und wir gehen auch dagegen vor, wenn es möglich ist.
Kann ich in so einem Fall, ich komme ja selber auch aus dem Hartz-IV-Haushalt, da können wir auch gleich nochmal im Detail drüber reden, was das dann mit uns damals auch gemacht hat.
Ja.
Ist es dann nicht aber eigentlich so, dass das Jobcenter das ja auch dann sieht und der das möglicherweise dann anrechnen könnte? Also dass dann wiederum halt weiter Hartz-IV abgezogen wird, weil man hatte ja eine Einnahme? Oder wie umgeht ihr dieses Problem?
Das ist ein Graubereich und wir haben zwei Wege. Also das eine ist, wenn wir tatsächlich juristisch gegen eine Sanktion oder einen anderen Sachverhalt vorgehen, es gibt ja tausend Sachen, dann überweisen wir als zinsfreies Darlehen. Das heißt, wir gehen auch davon aus, dass das Jobcenter in der Zukunft irgendwann das Geld zurückzahlen wird. Das kann aber manchmal jahrelang dauern. Deswegen ist es notwendig, dass wir das Geld erstmal überweisen. Genau, und zinsfreie Darlehen dürfen nicht angerechnet werden. Wenn es eine Sanktion ist, dann ist es pro Monat der Betrag, der abgezogen wird. Wenn es was anderes ist, dann ist es manchmal auch nur ein Betrag. Aber dann, manchmal wollen die Jobcenter auch also Darlehensverträge sehen. tatsächlich. Die stellen wir dann auch aus. Mhm. Genau, und in anderen Fällen, wo wir ziemlich sicher sind, dass entweder, also wenn man nicht gegen eine Sanktion vorgehen kann, weil es keine rechtliche Grundlage gibt, weil das Jobcenter Recht hatte sozusagen, dann überweisen wir unter Angabe des Tafelparagrafen 11a SGB II Satz 4.
Tafelparagraf, mhm, das, worauf sich die ehrenamtlichen Tafeln hier immer stützen, oder?
Ja, man nennt ihn, das ist in Anführungszeichen Tafelparagraf, der ist schwierig. Der besagt, dass Organisationen der freien Wohlfahrtspflege Zahlungen oder Mittel zur Verfügung stellen dürfen, solange sie die staatliche Transferleistung dadurch nicht, sage ich mal, grob in Frage stellen, ja. Also wenn die Beträge zu krass sind, die wir überweisen, dann würde das Jobcenter sagen, was ist das? Das ist so, dann könnten wir nicht mehr argumentieren, dass das unter den Tafelparagraf fällt.
Ist das schon mal passiert, dass das Jobcenter euch da reingegrätscht hat und meinte so, das reicht, ihr seid viel zu nett zu dem, das geht nicht? Oder?
Ja, ja. Also sowohl bei Darlehen als auch beim Tafelparagrafen, aber nicht oft. Und bisher haben wir dann auch, unsere Anwälte gehen dann dagegen vor und wir haben die Male recht bekommen. Wir haben aber tatsächlich Angst, so ein bisschen, oder Sorge, dass das nochmal in der Zukunft schwieriger werden kann.
Durch eine neue Gesetzgebung, die gerade in den Startlöchern steht, oder?
Nee, dadurch, dass wir haben letzten Herbst so viel Geld ausgezahlt wie noch nie.
Was gut, also.
Ja, was eigentlich gut ist, aber dadurch und auch große Beträge, weil wir so eine Stromkampagne hatten, also teilweise oder oft im Bereich von 1.000 Euro, aber die immer zweckgebunden für Stromrechnungen, ne? Sodass wir immer sagen können, das ist nur Geld, was sofort weitergegeben wurde an die Stromlieferanten. Aber ja, müssen wir mal gucken.
Das also es haben sich Betroffene an euch gewendet, weil sie beispielsweise Strom- oder Gasnachzahlungen hatten, die jetzt ja erheblich gewesen sein dürften in den letzten Monaten. Das heißt, es ging um ordentliche Beträge. Müsste man jetzt eigentlich, da kommen wir schon so ein bisschen zum Bürgergeld, ist es eigentlich, hätte man ja meinen können, müsste sich euer Verein erledigt haben mit der Einführung des Bürgergeldes. Ja. Ihr sitzt immer noch hier, ihr macht immer noch eure Arbeit. Es scheint nicht sonderlich viel passiert zu sein. Und ich nehme jetzt auch noch Bezug auf eine Studie, die ihr im vergangenen Herbst, glaube ich, veröffentlicht habt, die auch online einsehbar ist. Empfehlung, auf jeden Fall lesen. Ihr habt getestet mit, ich glaube, einer Forschungsgruppe von über 500 Personen, auch einer Testgruppe natürlich nochmal, inwieweit sich die Sanktionen überhaupt auswirken oder ob es überhaupt einen positiven Effekt gibt. Ihr kommt zu dem Ergebnis, nein. Es gibt keinen positiven Effekt, wenn dann eher einen negativen Effekt, dass die Leute noch mehr zumachen, dass die Leute das als noch größere Belastung empfinden. Und ihr schlussfolgert, ich zitiere mal aus eurer Hartz-IV-Plus-Studie, zudem müssen die Kosten der Unterkunft an den enorm gestiegenen Mietspiegel angepasst und Strom zusätzlich zum Regelsatz ausgezahlt werden. Der Vermittlungsvorrang muss abgeschafft, die Zuverdienstgrenze erhöht werden, Sperren bei einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses müssen aufgehoben werden. Wenn ich es richtig verstehe, habt ihr euch zumindest in einem Punkt durchgesetzt, nämlich dem Vermittlungsvorrang. Alle anderen Punkte nicht.
Ja, ist nett, dass du sagst, wir hätten uns da durchgesetzt.
Oder zumindest haben die anscheinend eure Studie gelesen und dachten so,
das
zumindest den Punkt können wir ihnen mal geben.
Ja, ich denke, dass sie noch nicht mal unsere Studie gelesen haben, ehrlich gesagt. Wobei, ne, sie hat ja schon Aufmerksamkeit bekommen, aber wir waren damit auch in der Bundesagentur für Arbeit und die haben eigentlich... haben die so richtig abgewatscht.
Ist das Gespräch mit Andrea Nahles, was du mal zitiert hattest, was professionell ablief, wie du es formuliert hast?
Ja, das war damals noch so dicht hinter mir. Und das Verhältnis war ein bisschen unklar, dass ich wirklich so gar nichts dazu sagen wollte. Einfach aus.
Wie sieht es denn jetzt aus?
Ja,
wie würdest du das Gespräch, ich weiß, dass also vertrauliche Gespräche mit Politikern sind ja auch aus gutem Grund vertraulich, ja auch für die Politikerin selber. Wie würdest du jetzt, ist ja jetzt auch schon, glaube ich, ungefähr ein Jahr her, das Gespräch so rückblickend einordnen? Oder nochmal Info, Andrea Nahles, ehemalige SPD-Politikerin, ist jetzt inzwischen Chefin der Bundesagentur für Arbeit.
Ja, genau. Also, ich kann ja sagen, wie es für mich, es war für mich tatsächlich einfach ein sehr frustiges Erlebnis. Also es hat mich irgendwie, es gibt so manche Gespräche, da habe ich das Gefühl, auf eine Art bin ich danach eine Woche krank. Also ich weiß nicht, wie Leute das machen, ne? Die so Lobbyarbeit intensiv betreiben. Das ist für mich noch eine relativ neue Erfahrung. Genau, und es war für mich irgendwie sehr anstrengend.
War es einfach so eine persönliche Kälte, die da raufkam?
Nee, das noch nicht.
Wie würdest du es beschreiben?
Nee, es ist eher so ein Aufeinanderprallen von Welten und vielleicht auch so ein bisschen Ja, ich möchte gar nicht so zu viel sagen, aber Ignoranz einfach der Problematik gegenüber, die ich am fast schwierigsten finde, und die ist nämlich, dass es eben, also ne, Systemkritik sowieso, aber dann, dass in den Jobcentern einfach so viel Willkür passiert und ja, dass dem gegenüber einfach so wenig Verständnis entgegengebracht wird.
Und diese Willkür erlebst du ja nun mal auch sehr direkt eben in deiner Arbeit im Verein. Ihr bekommt also Anfragen von Leuten, die Probleme mit dem Jobcenter haben und dementsprechend diesen Ausgleich brauchen. Du bist ja vor allem dafür bekannt, dass du bei Twitter sehr offen kommunizierst, was da teilweise für Fälle auf deinem Schreibtisch liegen. Für mich immer noch sehr eingebrannt hat sich die Sachbearbeiterin, die ein zinsfreies Darlehen auf einen Kühlschrank abgelehnt hat mit der Begründung, man könnte Lebensmittel jetzt hier im Winter auch draußen lagern. In dem Zeitraum hätte man ja genug Gelegenheit, sich das abzusparen. Nun ist das immer, muss man gar nicht groß rumrechnen, wenn man 509 Euro, glaube ich, sind es aktuell, jetzt mit dem neuen Bürgergeld.
502,
7 Euro. Maximum. Das heißt, es kann auch noch, woran wird das dann bemessen, sozusagen am Verbrauch derjenigen Person? Oder?
Nee, also wenn man eine alleinstehende Person ist, bekommt man 502 Euro. Wenn man zu zweit ist, ist es schon weniger.
Wenn man teilt sich an.
Genau, dann wirtschaftet man aus einem Topf. Deswegen kann man sich auch, und je mehr Menschen in der Bedarfsgemeinschaft sind, desto weniger ist es pro Kopf letztendlich. Mhm. Okay. Und für Kinder ist es ja zwischen, ich vergesse mal die Zahlen, weil es so lächerlich niedrig ist, irgendwie zwischen 0 und 3, die bekommen so 310 Euro so ungefähr und dann ein bisschen mehr, ne?
Es sollten ja eigentlich jetzt mit dem Bürgergeld so ein paar von diesen, sagen wir mal, extrem schlimmen Dingen wegfallen. Es sollten eigentlich gar keine Sanktionen mehr geben, es gibt sie weiterhin, wie ihr ja auch halt, immer wieder feststellt. Es gab ja so, sag mal, so verschiedene Versionen des Bürgergeldes. Einmal sozusagen den Entwurf, den die SPD immer alleine für sich vorgestellt hatte, der auch schon Sanktionsmöglichkeiten zumindest noch enthielt, was viel kritisiert wurde. Dann gab es die erste Ressortabstimmung innerhalb des Kabinetts, wo die FDP nochmal rumkrakeelt hat und meint, das ist viel zu viel, das geht so alles nicht. Dann gab es nochmal den Kompromiss, den man im Bundesrat aushandeln musste, weil die CDU da einfach alles wegblockiert hat. Ulf Burmeier von der Lage der Nation hat das eine toxische Staatspraxis genannt, die letztendlich gerade aktuell dafür sorgt, dass eigentlich nichts vorankommt, weil die regierenden Parteien im Bundesrat dann einfach immer alles wegblockieren und dadurch ja, haben wir einfach diesen extremen Reformstau, den wir aktuell jetzt erleben. Es hätte eine Schonfrist gegeben, es hätte eine Vertrauenszeit gegeben, fand ich bis jetzt die sinnbildlichste Überschrift, Vertrauenszeit abgeschafft, also nach dem Motto, hier wird nicht vertraut, hier wird natürlich direkt gefordert. Das Einzige, was so ein bisschen, was ich tatsächlich als Verbesserung wahrscheinlich dann doch durchsetzen würde, ist diese Abschaffung des Vermittlungsvorrangs. Kannst du nochmal erklären, was der Vermittlungsvorrang exakt bedeutet? Das ist so ein Wortungetüm.
Ja, das bedeutet, das war eigentlich der große Skandal von Hartz IV, dass man nicht geguckt hat, was braucht der Mensch, sondern was braucht der Arbeitsmarkt, und dann wurde auf Teufel komm raus in die Stellen vermittelt. Das ist natürlich auch abhängig gewesen von den Menschen, die da hinterm Schreibtisch saßen. Mhm. Ja, nicht alle haben Leute wild reinvermittelt, aber...
Aber ist es dann wirklich ein wildes Reinvermitteln?
Deswegen, nicht alle haben das natürlich gemacht,
ja.
Aber das Gesetz hat das vorgeschrieben. Und deswegen haben sich entweder SachbearbeiterInnen teilweise widersetzt oder halt so Spielräume so weit wie möglich ausgenutzt oder aber natürlich eben auch einfach so gehandelt, weil ja nicht alle sind eine revolutionäre Zelle, sag ich mal. Genau, also da wurden dann auch Ausbildungen unterbrochen oder was auch immer, ja. Also das Wichtigste war einfach, dass der Arbeitsmarkt bedient wird. Und ich meine, jetzt könnte man dem Bürgergeld wieder unterstellen, jetzt gibt es irgendwie Fachkräftemängel und was weiß ich, deswegen muss man das Bürgergeld entsprechend anpassen, damit wieder der Arbeitsmarkt besser bedient wird.
Also siehst du so eine Möglichkeit, dass man den Vermittlungsvorrang vielleicht auf eine andere Art und Weise wieder einführt?
Also man muss eh gucken, was das konkret heißt. Ja? Mhm. Es ist die große Frage, was zum Beispiel mit Menschen ist, die in Jobs arbeiten, die gebraucht werden, also systemrelevante Jobs. Ja? Also wenn ich jetzt Krankenpflegerin bin oder Erzieherin und ich komme ins Jobcenter, dann sagen die, na, sie werden aber gebraucht, hier ist eine Stelle, können sie ans andere Ende der Republik ziehen. Wenn die dann sagen, ja, ich möchte aber gerne eine andere Ausbildung machen, glaube ich jetzt nicht, dass sie sagen, toll, dann finanzieren wir ihnen das. Mhm. Dann gilt immer noch der Vorrang, dass sie...
Ne? Was die auch überhaupt nicht mögen, ist, wenn man so selbstständig einfach schon mal macht. Ne? Also ich habe mal von einem Fall gehört, das war bei ZDF, ich glaube Frontal 21 hatte das porträtiert, ein Typ, der während der Corona-Zeit arbeitslos geworden ist, weil ich glaube, er war Koch und hat sich dann selbstständig schon um einen neuen Ausbildungsplatz bemüht, nämlich als Rettungssanitäter, was auch händeringend überall gebraucht wurde und hat halt dann dem Jobcenter vorgeschlagen, dann ich brauche jetzt hier 3 Monate Zeit, dann habe ich diese Ausbildung fertig, bitte finanzieren Sie mir das doch. Wurde abgelehnt. Mit der Begründung, naja, es gibt doch hier 3 ausgeschriebene Stellen als Koch, warum haben Sie sich denn darauf nicht beworben? Da hätten Sie doch direkt arbeiten können. Und es waren dann teilweise Stellen, die entweder sehr weit weg waren, wo er über 1 Stunde Anfahrt gehabt hätte, oder dann in Teilzeit, was für ihn auch, oder befristet, also ganz klar nicht für mich geeignet. Und dann wurde ihm das verwehrt, weil klar war, er hat einfach schon selbstständig gehandelt, ohne das Jobcenter darüber in Kenntnis zu setzen. Kennst du ähnlich gelagerte Fälle, wo dieser Aktionismus direkt unterbunden wird?
Es ist mir so nicht bekannt. Ich würde sagen, auch da ist es wieder so sehr abhängig von dem, also ne, Menschen, der da hinterm Schreibtisch sitzt. Ist auch die Frage, war das wirklich die Begründung, dass er selber aktiv war oder dass sie gesagt haben, wichtiger ist, dass er sofort aus dem Bezug rauskommt?
Es wurde aus dem Vermittlungsvorrang, wurde mit Vermittlungsvorrang argumentiert tatsächlich.
Ja. Also der muss sofort wieder das ist so das Ding.
Sozusagen die Alternative, du machst jetzt hier 3 Monate irgendwie eine Ausbildung, es kostet alles Geld, aber du hättest doch einfach direkt weiterarbeiten können. Mhm. Also immer halt so ein Denken in ein Jahr Maximum. So würde ich das zusammenfassen.
Kenne ich so nicht. Genau, vielleicht auch einfach, weil es jetzt nicht unbedingt die typischen Fälle sind, die an uns herangetragen werden.
Also was wären denn typische Fälle?
Alle möglichen Formen von Ablehnungen. Sei es gegen einen Kühlschrank, also ein zinsfreies Darlehen, das abgelehnt wird für einen Kühlschrank oder für Strom. Oder dass ein Weiterbewilligungsantrag zu lange dauert oder eben nicht, oder dass eine Mietkaution nicht übernommen wird oder eben eine Sanktion ausgesprochen wird. Alles so Fälle, wo dann akut Geld fehlt.
Was sind dann die Begründungen jetzt im Fall von zum Beispiel einer Wohnungskaution, die ja einfach gezahlt werden muss? Das kann man sich ja nicht aussuchen.
Das ist wirklich eine gute Frage, weil den Fall hatten wir gerade heute. Da haben die geschrieben in der Ablehnung, der Umzug sei nicht notwendig gewesen oder irgendwas. Aber sie haben die Wohnung bewilligt. Deswegen, also, ne, weil die auch ne, fällt unter die Angemessenheitsgrenzen, was ja schon auch wichtig ist und schwierig ist, so eine Wohnung überhaupt zu finden.
Wie hoch liegt die hier? Das wird ja regional, glaube ich, anders gehandhabt. Wie hoch liegt die Angemessenheitsgrenze hier in Berlin für eine Kaltmiete?
Ich müsste es nochmal nachgucken, aber es ist bundesweit zwischen 4,50 Euro und 9 Euro.
Okay, das sind ja sehr extreme Unterschiede auf jeden Fall.
Ja, man kann ja natürlich auch sagen, die existieren ja auch real. Also wenn du jetzt nach München gehst, hast du einfach was ganz anderes als
ein Ständer
hier irgendwo. Genau.
Aber jetzt zum Beispiel meine Wohnung kostet ungefähr 650 Euro warm. Hätte ich da noch Chancen,
wie groß
dass das übernommen wird? 64 Quadratmeter. Das ist tatsächlich echt groß. Aber ich wohne auch direkt neben der S-Bahn. Das senkt den Preis entsprechend.
Ja, aber da würden sie dir sagen, es ist zu groß.
Okay.
Ich glaube 50 Quadratmeter für eine Person. Und dann hättest du einen bestimmten Zeitraum, in dem du umziehen kannst. Ein halbes Jahr maximal, glaube ich. Und,
halbes Jahr in Berlin ist auch sportlich.
Ja, nicht nur in Berlin, sondern überall. Mhm. Und dann würde ein sogenanntes Kostenabsenkungsverfahren stattfinden. Das heißt, die würden dir dann sozusagen den Anteil bezahlen, der angemessen ist, also Quadratmeter und preistechnisch, und dementsprechend auch deine Nebenkosten nur noch zum Teil übernehmen, also das Gas und Wasser.
Okay. Und den Rest müsste ich dann aus dem Regelsetz.
Genau, und da gibt es wirklich sehr, sehr viele Menschen, die das tun. Weil also oft geht es da gar nicht um die Größe der Wohnung, sondern um eben die Euro pro Quadratmeter, die eben nicht in diese Angemessenheitsgrenzen passen. Das ist übrigens wirklich was mich nachhaltig enttäuscht, bezogen auf das Bürgergeld, weil es wurde angekündigt, dass diese Grenzen angepasst werden. Ich habe davon nie wieder was gehört. Und man kann davon ausgehen, die sind ja wirklich regional sehr unterschiedlich und dass die in ganz vielen Regionen auch gar nicht, wie sagt man das, verfassungsgemäß sind. Also genau, das ist ein Riesenproblem,
also
dass die Wohnkosten für viele nicht übernommen werden.
Es werden einfach völlig irrationale Mieten nur noch also irrational niedrige Mieten eingefordert, die aber eigentlich in der Realität nicht mehr zu finden sind.
Genau, waren schon vor Jahren zu niedrig und jetzt mit den, ja, wurde es auch nicht großartig angepasst.
Es gab vor allem den Plan, das hatte ich mit doch großem Interesse verfolgt, dass es eben so eine 2-jährige Vertrauenszeit ergibt, wo man einfach erstmal Ruhe hat. Und das hätte gerade vor allem jetzt mich so als Freiberufler, glaube ich, noch mal sehr gekriegt, dass man einfach sich damit so ein bisschen Zeit erkauft. Ich würde jetzt so ein bisschen dahin gehen, du hast ja selber auch Hartz-IV-Erfahrung. Deine Mutter arbeitet als Erzieherin, hat allerdings auch eine Zeit lang Hartz-IV bekommen. Willst du kurz erzählen, warum, wie das dazu kam und vor allem, warum sie es vielleicht auch da wieder rausgeschafft hat?
Na, sie hat immer, also solange ich denken konnte, als Erzieherin gearbeitet, Vollzeit auch, und hat aber auch eben 3 Kinder gehabt und ich glaube, irgendwann war es halt zu viel. Mhm. So, und dann hatte sie einen Burnout und hat länger gebraucht, wieder eine Art, wurde dann gekündigt oder wie auch immer das abgelaufen ist. Man darf ja Leute, glaube ich, gar nicht so einfach kündigen, wenn die krank sind. Ich weiß es nicht mehr. Sie war dann auf jeden Fall arbeitslos und auch länger als ein Jahr. Dann hat sie sich wahrscheinlich ein bisschen Zeit gelassen, wieder zu arbeiten. Hm.
Wie alt warst du damals, als euer Haushalt sozusagen dann ein Hartz-IV-Haushalt wurde?
16 oder 17. Okay. Es war ja schon, ne, ist klar, alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern, da gibt es nicht viel Geld. Es war also so, wir waren wirklich kein Luxus gewöhnt und trotzdem war aber der Unterschied zu Hartz IV schon krass. Mhm.
Hast du so ein konkretes Beispiel, woran du das festmachst? Was ich eine Sache, auf die du dann verzichten lernen musstest oder was deine Mutter dir dann schon beibringen musste, dass das jetzt erstmal nicht mehr drin ist?
Der Kühlschrank war leer. Es gab einfach, ich weiß das gar nicht immer so, wie man das ausdrückt, ohne dass es so hyperdramatisch klingt oder für meine Mutter blöd, ne?
Ja,
aber es gab einfach nicht genug zu essen. So, ganz einfach.
Das war ist schon, alle. Das ist mit Luxus noch sehr nett umschrieben, würde ich sagen.
Genau, also, ja.
Okay, also weil ich wie gesagt, ich komme ja auch aus dem Hartz-IV-Haushalt. Meine Eltern haben aufgestockt, immer auf ihrem klassischen Musikerbetrieb, was nie in irgendeiner Form wirtschaftlich war. Würde sie tatsächlich auch so ein bisschen in diese Kategorie halt zählen, der Leute, die das schon eigentlich ganz gut finden, dieses Hartz-IV-System, die das auch gut finden, dass es da Sanktionen gibt und dass man die Leute so ein bisschen prügelt, weil sie sich da immer so ein bisschen drüberstehend empfunden haben und letztendlich aber sich nie eingestehen wollten, dass halt ihr eigener Traum der Freiberuflichkeit aber sich so nie erfüllt hat. Und das kann ja an 1000 Sachen liegen. Ne? Und ich kann man jetzt auch noch lange über Kulturförderung quatschen, was da alles fehlt und so weiter. Und dass aber viele Kultursachen sich einfach nicht rentieren. Also auch die Theater sind ja aus sehr gutem Grund bezuschusst, weil es ansonsten einfach nicht funktioniert oder irrational teuer wird. Dass ich allerdings halt noch insbesondere halt noch so eine Erinnerung habe, war dieses Gefühl der Zweitklassigkeit, was sich dann irgendwann einstellt. Also dass auch meine Eltern das immer so ein bisschen als Gefühl mit nach Hause gebracht haben, wenn sie wieder irgendeinen nervigen Termin beim Amt hatten, wo man teilweise einfach auf eine Art und Weise behandelt wird, dass einem im ersten Moment an die Kinder darunter fällt, weil man das so noch nicht erlebt hat, dass jemand so mit einem spricht. Und man sich dann aber irgendwann so ein bisschen daran gewöhnt. Einfach, man muss es ja irgendwie. Du warst 16, 17, also auch gerade ja eigentlich in der Zeit, wo man das Leben genießen möchte, wo man irgendwie rausgehen möchte. Was hat das mit deinem Alltag gemacht? Inwieweit musstest du dich dann einschränken lernen?
Also das Gute war, wie gesagt, dass es vorher auch nicht viel gab. Insofern war das für mich nicht wirklich ein tiefer Fall. Was ich trotzdem gemerkt habe, war, dass das für meine Mutter die Situation verändert hat, weil sie wesentlich mehr Stress ausgesetzt war. Die Termine beim Amt waren für sie sehr schwierig und der Papierkram für sie eh immer.
Die sind auch mal knackig früh auf die Termine im Jobcenter.
Genau, die,
es geht um 7
Uhr 59. Also auch wirklich
ganz
mit solchen...
Ganz normale Uhrzeit für einen Amtsgang, ja.
Ja, meine Mutter auch noch nie Frühaufsteherin gewesen, was natürlich blöd ist als Erzieherin, egal. Also auf jeden Fall, das habe ich gemerkt und wir mussten auch umziehen in eine kleinere Wohnung. Das war auch für sie irgendwie wesentlich schwieriger als für mich. Irgendwie, ich habe das nie so als, also Status oder so, das war mir nie so wichtig. Und es war jetzt nicht so, dass wir vorher toll gewohnt hätten. Aber die Wohnung dann war für sie, sie hat sich dafür ein bisschen geschämt. Und sowas zu merken, glaube ich, das hat mich schon beeindruckt irgendwie. Und ansonsten war ich einfach, glaube ich, ganz froh, dass ich so unprätentiöse Freunde hatte und wir eh immer so unser Ding gemacht haben ohne Geld. Ja, also wir haben uns dann irgendwie den billigsten Wein
die bei Netto
gekauft, so ungefähr. Und die Musik in der Küche angemacht, also es ging schon, ja. Aber ja, man konnte, also es war nichts drin. Also.
Gab es mal so Momente, dass du, also ich erinnere mich bei mir immer noch so an eine Situation, sehr sehr prägnant, dass ich mit Freunden ins Kino wollte und den ganzen Tag schon so Schiss hatte, weil ich genau wusste, es kommt gleich zu der Situation, dass ich da mit denen an der Kasse stehe und ich habe einfach keinen Cent in der Tasche.
Oh Gott.
Und da war es dann so ein, wie sieht es denn aus, könnt ihr mich? Und dann so, ja, ja, klar. Was ich wiederum halt aber auch schon wieder als was Positives erlebe, dass Menschen sehr viel großzügiger sein können als die Politik bzw. die Jobcenter. Also was ich Eltern von Freunden, die mich dann in Urlaub einfach mitgenommen haben, nach dem Motto, komm, der Junge hat eh nichts, dann hat er jetzt hier mal irgendwie eine schöne Zeit. Also auch das ist ja wiederum eine positive Erfahrung, die man da mitnehmen kann. Du hast danach Kulturwissenschaft in Frankfurt Oder studiert und hast dann selber, wenn ich es richtig gelesen habe, 3 Monate Hartz IV beantragt, so ein bisschen als Überbrückung. Wie war das damals? Hattest du das, war das für dich ein Ding, da zu diesem Jobcenter jetzt selber aktiv hingehen zu müssen?
Ja.
Ja? Ja. Was hast du da erlebt? Was hast du da mitgenommen von deinem Termin?
Es war sehr unterschiedlich. Also ich habe zweimal ein halbes Jahr Hartz IV bekommen, also insgesamt ein Jahr. Trotzdem bin ich immer die Hartz IV bekommen hat.
Das bleibt dann haften.
Das bleibt haften, ja. Und ich muss auch so richtig dahin gepusht werden, dass ich überhaupt Hartz IV beantragt habe. Das wäre für mich nie in Frage gekommen. Ich wäre von selber gar nicht auf die Idee gekommen. Ich hatte, weiß nicht, noch 3.000 Euro auf der hohen Kante, weil ich immer gearbeitet habe, auch im Studium und auch in der Schule. War für mich immer klar, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Hauptsache irgendwie komme ich irgendwie ins Trockene.
Ja. Hauptsache nicht zu diesem Scheißamt gehen.
Ja, genau. Oder auch, weil ich wusste ja, dass kein Geld da ist, wenn ich es nicht irgendwie reinhole. Genau. Und deswegen, ich dachte, ich verbrauche das jetzt bis auf den letzten Cent. Und da, bis dahin passiert schon noch irgendwas, dass ich arbeite. Und es ist nicht passiert. Und zum Glück hat jemand gesagt, geh ins Jobcenter. Ich will nur sagen, ich glaube, es gibt viele, die könnten Hartz IV beantragen, machen es nicht. Aber man redet immer nur über die eigentlich das System ausnutzen, ne? Großer Fehler. Es war unangenehm, je nachdem, wer mir gegenüber saß im Jobcenter. Ich erinnere mich an 2 oder 3 Termine, morgens früh um natürlich 8.
Das ist ja noch spät vergleichsweise.
Ja, spät. Und ich bin irgendwie so frustriert nach Hause gekommen. Ich habe mich um, weiß ich nicht, 9.15 Uhr heulend ins Bett geschmissen und dachte so, okay, das war jetzt mein Tag, keine Ahnung. Also ich kann auch nicht mehr genau sagen, was da abgelaufen ist, aber es war mir sehr unangenehm. Und ich habe schon da immer gedacht, komisch, warum ist das denn so? Und ich bin jetzt nicht total auf den Kopf gefallen oder so, dass ich mich so schnell verunsichern lasse eigentlich unbedingt, ja. Und trotzdem war es so eine super schwierige Situation für mich.
Was ist es dann ganz konkret? Das ist die, also es ist ja weniger, so kenne ich zumindest auch von mir noch, jetzt das Geld, was dann ein bisschen weniger ist. Gerade wenn man meistens ja eh dann schon Armutserfahrung hatte, ist das ja nicht so ungewohnt. Und das ist wirklich eher die Art und der Tonfall. Was würdest du sagen?
Man kommt da schon rein ins Jobcenter und muss irgendwie... Also du musst irgendwie deine Termineinladung zeigen, dann kommst du in eine bestimmte Reihe, dann musst du irgendwo warten und alles, alles so unangenehm, es ist einfach nicht angenehm. Es kam mir irgendwie keiner entgegen, der gesagt hat, hallo, guten Morgen.
Kundin,
ja,
so Kundin Steinhaus.
Ja, es war irgendwie alles unangenehm und dann habe ich mich so gefühlt wie... Ich glaube, ich hatte so ein Gefühl, Mann, das kann doch nicht sein. Ich habe irgendwie mein ganzes Leben lang war ich in der Schule, dann habe ich studiert und jetzt werde ich hier einfach so abgewatscht.
War das dort ein Thema, dass du Kulturwissenschaften studiert hast? Was ja so ein bisschen häufig dann so das Studium ist, was man dann heranzieht für die brotlose Kunst danach, dass man auch sehr selten danach in einem kulturwissenschaftlichen Betrieb ja dann arbeitet?
Ja, es stimmt. Ich glaube, das war auch eine Auseinandersetzung, weil ja, die haben natürlich gesagt, was willst du jetzt machen?
Super. Warum haben sie denn nicht BWL studiert?
Ja, und hier ist übrigens eine Frühstücksschicht im Hotel, keine Ahnung, Estrell so ungefähr, für 5,50 Euro Mindestlohn gab es da noch nicht.
Oh ja, ich erinnere mich auch noch.
Ja, und es ist nicht so, dass ich nicht auch für 5,50 Euro gearbeitet hätte sowieso, aber ich hätte mich auf keinen Fall fest anstellen lassen im Hotel Estrell für 5,50 Euro. Das war einfach gar für mich nicht in Frage.
Ja. Ich überlege auch immer, dass ich für was für schlechten Lohn ich glaube, meinen allerersten Job, da wurde ich auch komplett verarscht. Das war ja, so eine Pizzeria und der meinte, ja, kriegst du irgendwie 5 Euro die Stunde. Und dann
war so Standard,
konnte aber 3 Tage lang nicht bezahlen, bis dann mein Vater irgendwann dann da an der Tür stand und, ach, Entschuldigung, hier. Und dann hat er mir noch ganz schnell irgendwie 50 Euro in die Hand gedrückt und jetzt war aber auch gut, so nach dem Motto. Ja, ja, das war meine erste Arbeitserfahrung. Danach habe ich mich in der Fischerhütte im Schlachtensee ausnehmen lassen.
Ja.
Die haben aber auch 5 Euro die Stunde gezahlt.
Nein, weil sie sind echt ein großer Betrieb, ne?
Das war aber auch dann schon auch noch vor Inflation, merke ich dann doch. Also es ist jetzt auch schon echt über 10 Jahre her. Ne? Mhm. Also da war 5 Euro, da hat man noch für 2,50 einen Döner gekriegt. Das ist ja einfach wirklich jetzt dreimal so viel. Also da ist schon echt eine Menge passiert. Was mir immer, das hatte ich auch vorhin schon mal gesagt, sehr schwer fällt, weil man Leuten erklärt oder versucht zu erklären, wie Hartz IV ist und wie sich das anfühlt, was das mit einem macht, kommt man ganz schnell an so einen Punkt, dass man sein Gegenüber davon überzeugen muss, dass da wirklich teilweise die Menschen, ich muss es leider so sagen, wirklich sehr bösartig teilweise mit einem umgehen. Also zumindest dann so Ansagen kommen oder halt so Maßnahmen kommen, wo man sich so ein bisschen fragt, so, wo ist denn dein moralischer Kompass gerade? Ist das wirklich dein Ernst, dass du jetzt hier so mit mir umgehst, dass du mir das und das, dass du jetzt das und das mit mir machst, wie zum Beispiel halt jemanden einen Kühlschrank verwehren mit der Begründung, geht ja bitte auch, kann ja auch mal auf dem, kann ja auch mal draußen zwischengelagert werden. Was machst du oder was ist da deine Erklärung dafür? Was ist das für eine Form? Was ist das für eine Energie, die da auf einen, die man da erfährt auf einmal?
Ich glaube, das ist auch systembedingt, ne? Also Menschen, die Hartz IV oder Bürgergeld bekommen, wir reden die ganze Zeit von Hartz IV, weil es sich für uns immer noch so anfühlt, ne?
Ich habe das auch einfach genauso laufen lassen. Ja. Ich wollte dich das ja nicht korrigieren. Wir können es auch Hartz V nennen, das wäre lustiger.
Oder Bürgerhartz.
Bürgerhartz hat sich, glaube ich, bei dir vor allem etabliert inzwischen, ja.
Ja, das sind die Hilfebedürftigen, ne? Du musst ja deine Hilfebedürftigkeit nachweisen, dass du es nicht. Also überall wird diese Terminologie verwendet und so reden dann ja auch die Menschen hinterm Schreibtisch irgendwie mit dir oder gehen die mit dir um als Hilfebedürftiger. Und ich kann mir vorstellen, dass, also ne, es ist ja wirklich sehr stark abhängig, wer da sitzt. Aber wenn da jemand sitzt, mit dem man einfach nicht auf einer Welle irgendwie ist oder der oder die meint zu wissen, was besser für dich ist, dann behandelt die einen vielleicht auch so, als wäre man ein kleines Kind und wüsste nicht, ich will.
Die Frage ist ja, ich meine, wir schimpfen uns immer christliche humanistische Werte und gerade diese Hilfsbedürftigkeit sollte ja eigentlich halt nicht in diese Richtung dann laufen, dass man über auf den anderen herabblickt, sondern halt einfach, so wie ich es mir halt im Idealfall vorstelle, jemand kommt dahin, sagt, bei mir läuft es gerade nicht, irgendwie meine Pläne haben nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich brauche jetzt für eine gewisse Zeit eine Überbrückungshilfe, damit ich dann da rauskomme. Ich gehe auch weiterhin davon aus, dass keiner, der Hartz IV beantragt, das beantragt mit dem festen Plan und das soll jetzt 10 Jahre lang so genauso weitergehen. Also eigentlich will ja da jeder ganz, ganz schnell weg. Warum läuft es dann aber doch darauf hinaus, dass so viele da so klassisch hängen bleiben, also eben danach nicht mehr in irgendeiner Form einen Anschluss finden? Das scheint ja auch dann ein Problem der Arbeitsvermittlung tatsächlich zu sein.
Ja, anscheinend ist es ja so, dass viele vermittelte Jobs nicht langfristig sind. Also dass es Zeitarbeit oder eben prekäre Jobs sind, die dann von den Menschen nicht langfristig ausgeführt werden. Das ist so ein Grund, weswegen die Menschen zurückkommen. Oder dass sie unter dem Druck von Sanktionen Arbeit angenommen haben, die dann auch nicht lange währt. Dann wird ja auch teilweise werden ja auch Qualifikationen entwertet, wenn man arbeitslos oder erwerbslos war, ne? Das macht es einem schwieriger, nach längerer Zeit Hartz IV wieder in den ersten Arbeitsmarkt zurückzufinden. Dann ist ja auch die Sache mit dem Zuverdienst schwierig, sodass es ja immer wieder Konstrukte gibt, wo die Leute nicht rauskommen aus dem Bezug. Viele Betriebe nehmen ja auch, das wird ja, genau kenne ich mich gar nicht aus mit diesem System, aber dass die Arbeitsagentur teilweise Jobs finanziert, ne? Und dann werden die Menschen, also über eine Maßnahme.
Diese früheren 1-Euro-Jobs waren das doch da, ganz, ganz früher noch, ne?
Ja, gibt es auch immer noch.
Ah, ne? Die gibt es auch noch, okay.
Soweit
wenn man dann so Müll sammelt im Park für 1 Euro die Stunde.
Da bin ich mir gar nicht sicher, ob das, ja, sind das 1-Euro-Jobs? Ich müsste mal nochmal gucken, welche genau das sind, aber auf jeden Fall Betriebe, große Betriebe, die also auch gerade Reinigungsfirmen, die über Maßnahmen Menschen aufnehmen, da wird dann das Gehalt fast zu 80% oder so von der Arbeitsagentur bezahlt. Weiß ich nicht, und dann wären vielleicht diese Arbeitsverhältnisse nicht lange. 1000 Gründe.
Du hast ja schon ein paar Mal jetzt gesagt, das ist immer sehr abhängig davon, wer da einem gegenüber sitzt. Hattest du dann auch mal so ein richtig positives Erlebnis, dass du wirklich merkst, das ist echt ein guter Typ hier, der mir gut oder sie mir gut hilft, tatsächlich mich hier annimmt, Verständnis für meine Situation hat, jetzt auch mich nicht in den nächstbesten Quatschstopp irgendwie wieder reindrückt, sondern wirklich sagt, mach mal ganz entspannt, wir haben Zeit. Hattest du solche Erlebnisse?
Ja, also ich kann mich ja an einen, also ich war auch immer jemand anders, der mir gegenüber saß.
Das ist aber auch systemisch gewollt so, ne? Also die ständige Rotation, kenne ich auch noch von meinen Eltern. Wir hatten, glaube ich, immer mal 2 Jahre denselben Sachbearbeiter. Das war dann ein Rekord und dann war er natürlich sofort wieder weg. Ja. Und das schöne Vertrauensverhältnis war natürlich dann auch passé, weil der kannte uns dann schon und so weiter. Aber genau das soll, glaube ich, auch nicht passieren im System, ne? Dass man sich da möglicherweise sympathisch ist.
Ja, ich glaube, bei der Basisvermittlung oder so nicht, bei den Leuten, die einfach schnell in Arbeit, dann gibt es natürlich aber auch andere, also eine Freundin von mir arbeitet im Jobcenter in der Jugend, U25, ich glaube, da ist die Betreuung gewollt, dass, ne? Mhm. Und eine andere Freundin, ich weiß nicht, wie man ihren Job nennt, aber mit Menschen, die wahrscheinlich gar nicht vermittelbar sind. Ne? Und,
keine Bildungsabschlüsse und oder ja, gesundheitlich nicht vermittelbar.
Genau, gesundheitlich meistens was, irgendwie psychisch oder physisch und so. Und die betreut die Menschen dann schon länger. Aber genau, bei der Arbeitsvermittlung selbst, glaube ich auch, ist das, also zumindest so habe ich es erlebt. Und da war einer, an den kann ich mich erinnern, der war irgendwie, mit dem hatte ich ein gutes Gespräch und der hat, bei mir war es ja so, ich wusste, dass ich wieder einen Job haben würde nach relativ kurzer Zeit. Und dem habe ich das dann auch so verdeutlicht und der war dann entspannt und hat mich so einigermaßen in Ruhe gelassen. War auch nicht blöd zu mir. Also,
was würdest du sagen, wie hoch ist so der Idiotenanteil? Bei dem?
Das kann ich nicht sagen. Dafür war ich jetzt nicht lang genug im Jobcenter. Und,
aber was ich aus Erfahrung von deinen Klientinnen, mit denen du zu tun hast?
Das ist natürlich fies, weil die zu uns kommen, haben meistens schlechte Erfahrungen. Da gibt es natürlich auch manchmal welche, wo ich denke, puh, mir wird es auch schwerfallen, immer nett zu sein, sage ich mal. Aber ich glaube, also ich weiß gar nicht, man muss mal nachgucken, die Zahl, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die im Jobcenter arbeiten und natürlich gibt es unter denen auch viele Idioten. So,
es gibt vor allem da extrem viel Druck. Also sind ja jetzt weiterhin Etatkürzungen geplant. Die Personalräte drehen selber gerade richtig durch. Das geht gar nicht. Wir sind jetzt schon komplett überlastet und bräuchten eigentlich, ich glaube, es gab die Forderung nach mehreren tausend Neueinstellungen bundesweit. Also auch das System intern scheint ja auch ganz schön, auch da scheint ja ganz schön viel Druck auf den einzelnen Leuten zu liegen.
Ja, die haben wenig Zeit für einen Kunde. Ja.
Ich habe in der Recherche noch ein bisschen die Geschichte des Arbeitslosengeldes nochmal nachverfolgt. Die Idee natürlich gibt es ja schon sehr viel länger. Auch Deutschland war ja auch da historisch schon immer ein Vorreiter, auch was die Rentenpolitik anging. Aber der allererste Entwurf des Arbeitslosengeldes, so wie wir es sehr lange kannten, bis dann Gerhard Schröder kam, kam tatsächlich von Konrad Adenauer, der sich damals auch sehr, sehr viel Stress in seiner eigenen Partei damals eingehandelt hat, dass er halt so ein damals gefühlt irrational hohes Arbeitslosengeld gezahlt hat von bis zu 68% des früheren Arbeitseinkommens. Also das wurde dann im Lauf der Zeit immer weiter runtergekürzt. Ich glaube, immer nur noch so auf knappe 60%, wie gesagt, hat damals auch der CDU tatsächlich die absolute Mehrheit wahrscheinlich beschert. Mhm. Also es kam lagerübergreifend gut an und also die Wahlforschung natürlich war damals noch nicht so ausgereift, aber ich gehe mal davon aus, dass die damals auch viele SPDler dann überzeugt haben, die dann stattdessen lieber CDU gewählt haben. Also falls Friedrich Merz hier zuhört, wäre doch mal eine Idee. Dann gab es ja die Einführung unter Rot-Grün. Gerhard Schröder mit der Agenda 2010 hat alles radikal zusammengestrichen und dann, das finde ich auch immer noch so politikwissenschaftlich immer so grotesk, danach wurde es ja nochmal verschärft.
Wann
unter, also unter im ersten Kabinett Merkel gab es einen Sozialminister, der nannte sich Franz Müntefering, vielleicht auch noch bekannt, wurde später abgelöst durch einen Olaf Scholz. Der war im ersten Kabinett Merkel, 2 Jahre Sozialminister. Ich glaube, diese Kürzungen sind nicht mehr auf seinem Mist gewachsen. Die hat er danach nur noch verwaltet. Das ist ja eh so ein SPD-Ding. Und danach, eben tatsächlich erst im ersten Kabinett Merkel, gab es dann diese Hardcore-Sanktionen, wo man halt ja auch dann irgendwann dritte Pflichtverletzung innerhalb eines Jahres, vollständige Streichung der Leistung, einschließlich Kosten der Unterkunft und Abmeldung von der Krankenversicherung. Also
das
es ist wirklich
ich übrigens,
ein Ausschluss aus der gesamten Gesellschaft.
Ja, und Punkt, ich finde das wirklich abgefahren, weil man, also viele wissen nicht, dass das bis Ende 2019 genauso praktiziert wurde.
Ja.
Also, ja.
Hattest du solche Fälle hier, die wirklich dann vor dir sitzen und sagen, das Job, ich bin aus allem raus gerade, ich habe keine Wohnung mehr, ich habe keine so Krankenversicherung mehr.
Ja.
Warum ist das rechtens? Ist das nicht, es wurde ja eigentlich auch durch die Sanktionsverbote des Bundesverfassungsgerichts ja auch nochmal bekräftigt, dass man das Existenzminimum eigentlich nicht wegkürzen kann. Warum auch immer es jetzt trotzdem weiter möglich sein muss. Was, da wären wir wieder bei dieser, ich habe es vorhin so ein bisschen so bösartige Energie genannt. Was genau, also wo genau ist sozusagen der Argumentationspunkt für jemanden zu sagen, der hat sich hier nicht mehr gemeldet, der kommt nicht zu den Terminen. Du meinst auch selber manchmal, dass du hast ja auch immer wieder gesagt, dass durchaus auch manchmal Leute auch nicht ganz einfach sind, die dann hier vor dir sitzen, wo du auch sagst, es ist schwer durchaus mit denen zu reden. Aber ja, was wären denn die Alternativen dazu?
Genau, was wären die Alternativen? Also die Argumentation ist ja, dass man die Menschen erreichen möchte, dass man sie motivieren möchte und dass man sie durch Sanktionen in den Arbeitsmarkt integriert. Und das Bundesverfassungsgericht hat ganz klar gesagt, 100% Sanktionen sind verfassungswidrig, auch 60% Sanktionen, es darf nur noch in Anführungszeichen zu 30% sanktioniert werden. Das ist nach wie vor ein Riesenproblem, weil es die Menschen erpressbar macht. Und wenn man nur jetzt sind es 502 Euro hat und dann 3 Monate lang 30% abgezogen bekommt, also 150 Euro rund, kann man nicht vernünftig leben.
Und ihr habt auch jetzt aktuell mit Bürgerhartz weiterhin diese Fälle, genau, dass Leute diese 30% Kürzung bekommen. Mhm. Aus welchen Gründen werden die dann sanktioniert?
Meistens, also statistisch am häufigsten sind Terminversäumnisse, mhm, und selten sind es abgelehnte Arbeitsangebote oder abgelehnte Maßnahmen. Das sind dann die 30% Sanktionen. Darin, okay, unterscheiden sich die beiden. Das sind Paragraph 31 und Paragraph 32, mhm, SGB II. Und genau, ich glaube ungefähr sogar mehr als 70% der Sanktionen werden durch verpasste Termine verhängt.
Die verpassten Termine, die ja meistens vom Jobcenter vorgegeben werden und halt jetzt nicht in Rücksprache mit dem Klienten, mit der Klientin, mhm, vereinbart werden. Was sind akzeptable Gründe, um so einen Termin sausen zu lassen? Oder zu verschieben im Idealfall ja dann?
Das Jobcenter definiert ein, wie nennen die das, weiß ich nicht, wichtigen Grund. Natürlich, wenn man krank ist, aber dann braucht man eine Krankschreibung und teilweise auch eine Wegeunfähigkeitsbescheinigung, muss also am selben Tag dann zum Arzt gehen und sich bescheinigen lassen, dass man den Weg nicht machen kann, was irgendwie Quatsch ist teilweise. Ich glaube, das ist auch schon so der einzige wirkliche Grund. Oder wenn man auf der Arbeit war und das bescheinigen kann durch den Arbeitgeber, weil ja viele arbeiten, die Hartz IV bekommen.
Knapp die Hälfte, glaube ich, arbeitet in Teilzeit oder ist in der Maßnahme.
So knapp die Hälfte der erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden, da gibt es ja noch
dauerhaft krankgeschriebene und
das, genau, finde ich aber auch nochmal irgendwie einen wichtigen Punkt. Es gibt erwerbsfähige Leistungsbeziehende, das sind so, weiß ich nicht, 3 Millionen oder was. Mhm. Und dann gibt es ja nochmal 2 Millionen Kinder und Jugendliche und Menschen, die eigentlich gar nicht arbeiten können, die bekommen aber auch alle Hartz IV oder, ja, Bürgergeld. Und für alle die definieren wir diese Untergrenze.
Ja. Man darf auch nicht einfach mal so das Land verlassen, ne? Also man darf auch, also noch nicht mal das Bundesland, soweit ich weiß. Also ich weiß noch, dass meine Eltern einmal Ärger gekriegt haben, weil sie im Urlaub waren, also im Ferienhaus meiner Oma auf dem Land waren und dann halt einen Termin verpasst haben, der, mhm, halt eingetrudelte und der war dann auch sehr kurzfristig.
Genau, glaub
ich, so für so nächste Woche, bitte kommen, mhm, Sie dann um 8 vorbei und dann gab es halt Stress, weil man hätte sich eigentlich davor nochmal ordentlich abmelden müssen beim Amt.
Genau, man muss Urlaub beantragen. Mhm. Was ich krass finde bei deinen Eltern, weil die ja Aufstocker sind, ne? Mhm. Oder waren. Und da finde ich es, sage ich mal, nochmal besonders problematisch.
Ich kann es bei denen gar nicht so genau sagen, wie es genau ablief, weil sie, wie gesagt, freiberuflich gearbeitet haben. Mhm. Ich glaube, dass sie ja halt diesen Grundbetrag bekommen haben, also ja auch dann meinen Anteil ja auch dann noch mit drin. Und dann, glaube ich, immer diese 10 bzw. 20% behalten, also einbehalten haben. Ich glaube, sie, mhm, waren also nicht klassische Aufstocker in diesem Sinne. Also Aufstocker sind ja normalerweise Leute, die so wenig verdienen, dass das nochmal nachträglich auf Hartz-IV-Niveau wenigstens aufgestockt wird. Ich glaube, sie hatten sozusagen halt dann einfach immer ein bisschen mehr als Hartz, weil, mhm, sie halt eben diese 10-20% behalten durften. Beziehungsweise inzwischen, ein ganz, ganz großes Ding, es dürfen jetzt 30% behalten werden. Und für mich auch damals immer noch, habe ich in der allerersten Folge im Januar hier mit Olivier David ja auch nochmal erzählt, ich hatte auch mal das Problem, dass ich mein Geld immer dann abgeben durfte.
Ja, das finde ich überhaupt, das, also.
Das ist, wäre selbst sogar in so einer richtig hardcore-kapitalistischen FDP-Logik ja eigentlich nicht mehr erklärbar. Ne? Nee. Also meine, warum sollte ich jetzt als jemand, der einfach nur die Frechheit besessen hat, mich von armen Eltern in diese Welt gebären zu lassen, warum sollte ich nicht das Geld behalten dürfen, was ich mit meiner eigenen Arbeit verdiene?
Hast du denn nicht schwarz gearbeitet? Also
natürlich, wir haben ja alle Mittel und Wege versucht, das am Jobcenter vorbeizuschummeln. Ne? Aber auch schon das ist ja letztendlich eine Form von Illegalität, in die man eigentlich gar nicht rein wollte. Also ich hatte da eigentlich jetzt keine Lust, dann halt die Produktion, also ich habe ja als Schauspieler früher noch gearbeitet, ich habe dann teilweise eben halt dann auch relativ viel Geld dann halt mit 2, 3 Arbeitstagen dann verdient. Und es gab irgendwann eine, ich glaube sogar von der FDP damals durchgesetzte Regelung, dass eben in den Ferienjobs das Geld behalten werden darf. Und es gab auch keine Obergrenze damals dafür. Das heißt, wir konnten da relativ easy diese Produktionsfirmen einfach immer bitten, überweist es doch mal bitte in den Ferien.
Ach, und das war wirklich noch während Hartz IV? Ja. Weil ich dachte, das wäre jetzt erst fürs Bürgergeld.
Das ist jetzt sozusagen wieder mit drin.
Okay.
Wenn ich es richtig verstanden habe, darf sozusagen bis 520 alles behalten werden, komplett anrechnungsfrei. Danach wird es eben wieder angerechnet. Und in den Ferienjobs gibt es aber, also in Schulferien gibt es weiterhin diese Ausnahmen, dass es dann auch mal mehr sein kann.
Ist ja aber auch voll weltfremd für jemanden, ne? Wie dich, weil man braucht das Geld sofort. Und es bringt gar nichts, wenn man dann noch 3 Monate warten muss auf irgendwelche Schulferien.
Also es gab vor allem halt mal das Problem, dass eine Produktionszimmer das einfach verbaselt hat. Die haben da einfach sofort überwiesen und dann super, das jetzt haben wir wieder das Problem. Und dann habe ich da... Ja, von den 2.000 Euro dann, glaube ich, 1.700 wieder zurückgezahlt. Einfach direkt ans Amt.
Horror. Ne?
Also, wie gesagt, es ist, und da könnte man ja wirklich richtig hardcore kapitalistisch argumentieren und sagen, das ist doch Quatsch. Und dass das jetzt immer noch drin ist, zumindest halt mit diesen ungefähren Ausnahmen. Ich glaube auch, dass wir damals einfach sehr Glück hatten, dass der Dachbearbeiter das so durchgewunken hat, nach dem Motto, das passt schon.
Ja, das ja, meine also, ich. Also,
ne, es gibt menschlicher Faktor ist ja da durchaus immer noch vorherrschend.
Ja.
Also kann man zumindest erleben, wenn man. Wenn man ein bisschen Glück hat. Wie geht es jetzt weiter? Was würdest du sagen, wie wird sich Bürgergeld weiterentwickeln? Glaubst du, es wird nochmal dort Reformen geben? Hast du das Gefühl, da gibt es irgendeine Form von politischen Druck?
Tja, ich glaube es gerade sehr. Alle sind froh, dass es durch ist. Ne?
Und dass wenigstens irgendwas rausgekommen ist, so nach dem Motto, oder?
Ja, das haben ja auch alle als Erfolg für sich verkauft. Also alle Ampelpartner, sage ich mal. Und
vor den Kameras zumindest.
Vor den Kameras, genau. Es ist ja auch noch gar nicht vollständig umgesetzt. Also die BA kann es erst zum 1. Juli, viele Änderungen. Und soweit ich weiß, sind schon noch Veränderungen angestrebt. Ob das da wirklich in die Diskussion geht, geht jetzt nochmal im Sommer, kann man gespannt sein. Ich glaube eigentlich, dass eher die Kindergrundsicherung jetzt stark verhandelt wird und dass das ähnlich problematisch ablaufen wird für diese Bürgergelddiskussion.
Es wird ja jetzt schon eigentlich blockiert.
Jetzt schon blockiert und werden jetzt schon die gleichen Klischees rausgeholt. Und da geht es um dieselbe Gruppe wie im Bürgergeld. Deswegen bin ich auch, ne, also eigentlich von Anfang an dachte ich, Kindergrundsicherung, gucken wir mal.
Die Sorge, die jetzt medial geäußert wird, ist natürlich, die kaufen sich wieder nur Drogen und Alkohol davon und so
weiter.
Und dann kommt nichts bei den Kindern an.
Genau, und es gibt ja aber Studien, die genau das Gegenteil belegen. Ja. Also in den USA zum Beispiel, wo Eltern 300 Euro mehr ausgezahlt wurden und eine Kontrollgruppe kein Geld. Und man konnte dann messen, dass die Kinder sich einfach viel besser entwickelt haben als die, wo kein Geld ausgezahlt wurde, weil die Eltern das Geld in die Kinder investiert haben. Also natürlich hatten die Eltern auch irgendwie was davon, ja, weil der gesamte Kühlschrank voller war oder ja, einfach die Situation nicht mehr so angespannt. Aber Geld hilft bei armen Familien. Geld, das tatsächlich Cash dort ankommt und nicht nur irgendwie... dass die Digitalisierung, dass es verbessert wird, die Struktur und so.
Wie ist da mal der frühere Chef des Arbeitsamts, Wolfgang Scheele, ist der Vorname?
Ja.
Hat er den wunderbaren Satz geprägt, ich glaube nicht, dass jetzt 100 Euro mehr da irgendwas bringen.
Oh.
Jetzt merken wir doch.
Nee, vor allem hat er hinzugefügt, die sollen sich einfach mal einen anständigen Job suchen.
In der Pandemie, glaube ich, hat er das auch noch gesagt.
In der Pandemie.
Ne? Wo wir genau der anständige Job ja schon gar nicht mehr so einfach zu finden war.
Genau, und da ging es um die Forderung, dass ja auch Hartz-IV-Beziehende mehr Geld brauchen, weil alle brauchten mehr Geld. Aber ja, genau das hat er gesagt. Das ist krass.
Ja, ja. Es ist deswegen halt so gruselig, weil ich jetzt gerade in so einer Krisenzeit ja sehr häufig halt denke, jetzt wäre so der richtige Zeitpunkt für den Staat, sich mal zu zeigen. Also wirklich halt mal ein neues Gesellschaftsmodell zu entwerfen, was halt eben nicht immer nur darauf aus ist oder eigentlich davon ausgeht, dass der Mensch faul ist und so weiter. Ich habe auch meistens die Erfahrung gemacht, dass der überwiegende Großteil der Menschen einen Sinn braucht in seinem Leben. Und diese schwierigen Fälle, die du ansprichst und die es ja auch gibt, ne, das wäre ja auch Quatsch, das zu leugnen, dass es da manchmal eben wirklich Leute gibt, die sind dann aber schon seit 2-3 Jahren in dieser Tretmühle drin und ich habe es ja bei meinen Eltern auch gesehen, was das halt mit denen macht. Also das prägt dich dann. Das sind wirklich keine schönen Jahre auf jeden Fall.
Ja.
Was wären dann Alternativen, mit denen besser umzugehen? Also gerade wenn jetzt wirklich klar ist, klassische Arbeit werden wir dem jetzt wahrscheinlich erstmal nicht vermitteln können, muss ich auch fragen, warum überhaupt? Also Arbeit als ein soziales Gefüge ist ja nicht unwichtig und ich bin da dann doch wiederum sehr SPD geprägt, dass ich das auch für sinnvoll halte und für viele Menschen, glaube ich, auch einfach wirklich einen sinnvoller Umgang mit ihrem Alltag, Tätigkeit zu machen, wo man zwar weiß, okay, die ist ein bisschen doof vielleicht, die Arbeit und aber ey, es ist wichtig. Es ist wichtig, dass ich jetzt heute hier stehe und das mache, weil ansonsten passiert das und das nicht. Und ich habe nette Kollegen zum Beispiel um mich rum. Was wäre denn aber zum Beispiel eine sinnvolle Umgangsweise eben halt wirklich mit Leuten, wo klar ist, die werden wir jetzt nicht erstmal direkt im ersten Arbeitsmarkt sofort vermitteln können?
Ja, ich denke, das ist individuell unterschiedlich. aufsuchende Sozialarbeit, solche Geschichten.
Mhm. Gibt es denn die Möglichkeit aktuell, genau dann eben SozialarbeiterInnen oder PsychologInnen dazuzuziehen, wenn wirklich klar ist, wir haben hier einen sogenannten schwierigen Fall gerade vor uns, da kommen wir erstmal nicht mehr durch?
Wie gesagt, soweit ich weiß, ist das jetzt mit dem Bürgergeld stärker im Fokus. Und das ist ja aber alles noch, ne? Wir haben März. Ich habe jetzt noch nicht so viele Erfahrungswerte, auf die ich irgendwie verweisen kann. Eine Freundin arbeitet auch in dieser aufsuchenden Sozialarbeit in so einer Testgruppe schon, bevor das Bürgergeld eingeführt wurde. Aber jetzt, in wie großem Stil das stattfindet und vor allem auch, wie gut das für die Menschen ist, das weiß ich nicht. Also ich denke, auch da gibt es natürlich Unterschiede, ne? Weil es immer darauf ankommt, wer macht das, wie machen die das, wollen die Personen das. Das Wichtige ist ja meistens, dass die Menschen die Hilfe wirklich wollen. Manchmal wollen Menschen keine Hilfe und dann muss man sie vielleicht auch für eine Zeit in Ruhe lassen. Und ja, manchmal ist genau wie du sagst, muss man gucken. Ich denke auch, Arbeit ist für viele Menschen gut, aber auch nicht in jeder Situation und auch nicht jede Arbeit. Insofern, es gibt so viele Situationen, wie es Menschen gibt.
Ja, vor allem, wenn die Arbeit ja eigentlich gerade mal ausreicht, um das Allernötigste zu bezahlen. Also
genau, deswegen
darüber im Kopf, was zu essen, Strom vielleicht noch, und dann ist das Geld eigentlich schon wieder alle.
Ja, das ist natürlich eine Frusterfahrung.
Was ich wirklich empfehlen könnte, wir so ein bisschen auch zum Abschluss kommen. Ich habe zum Beispiel BAföG eine Zeit lang gekriegt. Rückblickend merke ich, das war so der Zeitpunkt, wo ich meine Freiberuflichkeit auf einmal aufbauen konnte. Also ich habe jahrelang, bin ich eigentlich jeden Monat gestartet mit dem Wissen, oh Kacke, ich muss auf jeden Fall erstmal Geld verdienen, weil ansonsten ist meine Miete vakant. Also ansonsten fliege ich aus meinem Zimmer raus. Ja. Also startet man eigentlich immer den Monat mit schon so einem Gefühl von, oh Gott, hoffentlich klappt jetzt alles. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe, ehrlich gesagt, zurückblickend. Ne? Also ich hatte irgendwie so einen 450-Euro-Job. Ja. Hab mein Kindergeld ausgezahlt gekriegt von meinen Eltern und das war's. Ja. Und davon habe ich irgendwie gelebt. Und das hat irgendwie funktioniert für doch überraschend viele Jahre, sagen wir mal. Es gab bestimmt auch mal irgendwie da Geld außer der Reihe, ne? Aber genau das war sozusagen mein Alltag für viele Jahre. Und dann habe ich BAföG gekriegt. Und dann wusste ich auf einmal,
es kommt rein.
Geil. So, ich starte in den Monat und meine Miete ist schon mal drin. Und ich habe sogar noch 100 Euro für Essen übrig. Ja. Perfekt.
Wow, 100 Euro.
Irre, ne? Also wo schon klar ist, das reicht natürlich alleine auch nicht. Also auch das ist ja auch leider eine Realität, dass der BAföG-Höchstsatz längst halt nicht ausreicht, um sein Leben vollständig zu finanzieren. Auch dann muss man weiter noch einen Job nebenher machen. Aber ich habe einen ganz wunderbaren Effekt bei mir festgestellt, nämlich ich habe auf einmal halt dann, ich hatte einen Freiraum, ich hatte halt Möglichkeit, Sicherheit, einmal zu sagen, so, nö, den Job mache ich jetzt nicht, das ist mir viel zu niedrig, das Geld. Und ich merke das auch sehr häufig ich komme ja eben aus einem sehr bürgerlichen Umfeld, die haben halt dann einfach diese Gelassenheit. Ja. Also gerade halt jetzt so in meiner Rolle als freier Journalist, ich muss halt da einfach dann wirklich immer häufig aus finanziellen Gründen das annehmen, weil es klar, es ist zwar super wenig Geld, aber ich selbst 150 Euro sind jetzt halt 150 Euro. Und wenn ich halt diese Lockerheit hätte zu sagen, nö, dann könnte ich auch mal ein bisschen höher pokern, dann könnte ich auch mal sagen, nö, das ist mir zu wenig, bitte zahlt mir das Doppelte, dann kommen wir irgendwie dahin. Mhm. Wenn ich halt aber da sitze und das Konto ist leer und ich weiß, naja, dann sind es halt nur 150, aber immerhin, dann nehme ich es natürlich sofort an. Also
das ist ein spannender Punkt, den du aufbringst, ne? Also eine Verhandlungsbasis den Menschen sozusagen zu geben, das ist ja Horror für...
Das ist so schade, dass das weiterhin offensichtlich die Ideologie dazu sein scheint, dass sich da offensichtlich immer noch nichts geändert hat. Also die Ideologie scheint da weiterhin zu sein, lass die Leute schön arm sein, dann sind sie auch gefügig.
Ja.
Lass uns noch einen etwas positiveren Schlusspunkt einmal setzen. so es dann irgendwie möglich ist. Wie gesagt, was ich immer empfehlen würde, frag einfach mal, gerade Freunde, wo du halt weißt, die Eltern verdienen wohl ganz gut, frag dir immer mal, was die so monatlich ausgezahlt bekommen haben von ihren Eltern. Das ist gruselig.
Das finde ich allein schon.
Also es ist super frech natürlich. Das ist natürlich eine sehr freche Frage. Sollte man Leute auch schon gut kennen. Aber gerade jetzt, ich habe wirklich mal im Freundeskreis mal so rumgefragt.
Warum darf man es nicht einfach fragen?
Es ist, also wir haben natürlich immer noch so dieses Ding, dass wir nicht über Geld reden. Das habe ich in meiner Freiberuflichkeit auch gelernt. Ist ganz dumm.
Ja,
mit jedem sofort sprechen, was er verdient, weil dann kannst du einigermaßen sicher sein, nicht komplett verarscht zu werden. Auch das ist ja eine Realität, die man erstmal akzeptieren muss, dass Auftraggeber einen auch echt richtig prellen manchmal und sagen, ach perfekt, der macht's für 150, chillig, dann haben wir schön Geld gespart. Es kann auch manchmal andersrum sein. Mhm. Ich hatte auch schon das Gegenteil, dass Leute mir sehr großzügiges Gehalt gewähren, weil sie einfach das wichtig finden, dass ich jetzt hier ein vernünftiges Gehalt bekomme. Also auch das gibt es ja dann. Ich habe aber einfach mal eine natürlich komplett unrepräsentative Twitter-Umfrage tatsächlich gemacht. Wer hat denn wie viel bekommen, so zur Unterstützung von Ausbildung, Studium? Und da war es wirklich irre. Also ein Drittel kriegt nichts, gar nichts, weil das Geld ist nicht da. Mhm. Und dann gibt es halt einfach so ein anderes Drittel, die bekommen so ein bisschen was, müssen dann trotzdem noch arbeiten. Und das andere Drittel kriegt, sagen wir mal so, ich glaube, ich hatte eingestellt 0 bis 300 Euro. Mhm. Und dann so der höchste Punkt war über 600 Euro, wo ich schon dachte, das ist ja unfassbar viel Geld. War aber trotzdem ein knappes Drittel. Also
auch interessant, die Aufteilung, ne? Dass ein Drittel bekommt gar nichts, war ja auch so. Also,
das ist Unterschicht, Mittelschicht, ja. Oberschicht. Aber also ja. Es gibt ganz viele, für die ist das vollkommen normal, dass ihre Eltern jeden Monat 1.000 Euro überweisen. Na, und das, also ich meine, wenn man das jetzt mal gegenrechnet, ne, was da einfach nur an Familienkapital so durchgereicht wird und was ja auch, ne, ich möchte das über den Leuten, euch gönnt es denen auch alles. Ne? Super, ja. Ich kenne auch das Gegenteil, sehr reiche Eltern, die aber super geizig sind und ihren Kindern nichts gönnen, gar nichts. So. Die aus dem Haus schmeißen und sagen, du bist jetzt 18, viel Spaß, such dir eine Wohnung, such dir einen Job. Ist auch nicht schön, ne? Also Großzügigkeit ist auch nicht automatisch immer da, wenn Leute viel Geld haben. Aber wenn man sich das immer so ein bisschen so als Zahl einfach im Kopf behält, dass es ganz viele gibt, die ihr Leben lang von ihren Eltern mit Geld zugeworfen werden,
genau,
tut es nicht mehr so weh, wenn man mal auch mal Hartz IV, auf Hartz IV angewiesen ist oder Hartz V, heißt es ja.
Genau, und das, wie du sagst, geht ja nicht darum, den Menschen das nicht zu gönnen, sondern es geht ja eher darum, dass man sich wünschen würde, dass Menschen, die aus finanziell schwächeren Haushalten kommen, trotzdem diese Gelassenheit erfahren dürften, weil sie wissen, es gibt irgendwie einen Boden unter ihren Füßen. Ja? Und das ist nicht stigmatisiert, sondern das darf man einfach annehmen, weil man ja,
ja.
ein valides Mitglied der Gesellschaft irgendwie ist und es nicht fair ist.
Da merkt man eigentlich auch, wie es eigentlich funktionieren könnte. Ne? Genau. Dass man einfach halt sagt, okay, ein paar haben halt einfach Glück, die haben das schon in der Familie irgendwie gehabt, da ist Kapital da. Und die anderen hatten es halt irgendwie nicht. Und das kann natürlich manchmal auch an schlechter Planung liegen. Also ich zum Beispiel muss auch mir immer natürlich den Schuh anziehen, dass ich auch nicht sonderlich klug mit Geld umgehe. Also auch sehr häufig dann so diese symbolischen Konsumphasen habe, so oh, ich habe ein bisschen mehr verdient als üblich. Jetzt wird erstmal richtig fett Kaffee getrunken und so weiter. Und also,
krass, du gönnst dir einen Kaffee.
Ja, ja, genau.
Also dann denkst du schon.
Solche Dinge, wow. Das, wie gesagt, ich komme ja eben aus diesem bürgerlichen Umfeld und das ist dann auch immer wieder, führt auch immer wieder zu Diskrepanzen. Wenn ich halt dann so merke, ja, die haben halt diese locker, diese Ruhe, dieses Wissen, so, ja, mein Gott, da mache ich heute mal nichts. So, passiert ist, ich hab ja, passt schon irgendwie. Und auch bei ganz vielen bürgerlichen Familien auch so ein, dass man immer so von ausgeht, naja, irgendwo habt ihr doch alle euer Sparkonto. Wo doch die 10.000 drauf sind, die man im Notfall dann hat und einfach völlig vergessen, dass das für die Hälfte der Menschen überhaupt nicht stimmt. Mhm. Die Hälfte der Menschen hat dieses Sparkonto irgendwo, die andere nicht. So würde ich
ja,
so
würd und
ich
vor allem, naja, die andere Hälfte, nee, vielleicht nicht die Hälfte, aber viele haben dann ja einfach doch nochmal wesentlich mehr. Da hört
das kommt nochmal dazu. Da ist das Sparkonto mit 10.000 dann noch sehr, sehr, noch sehr gnädig. Ja. Ich würde sagen, wir beenden das hier an der Stelle. Wir haben jetzt auch genau die Stunde voll. Man kann euch unterstützen, soweit ich weiß.
Man kann uns unterstützen, man kann aber auch unsere Unterstützung bekommen. Beides über sanktionsfrei.de.
Wenn ihr da unterstützen wollt, dann freuen wir uns natürlich sehr. Wenn ihr aber noch ein paar Euro für den Respublika-Podcast übrig habt, freue ich mich natürlich auch. Wie ihr wisst, dieser Podcast entsteht nur durch eure Unterstützung. Er ist sponsoren- und werbefrei. Das möchte ich gerne so belassen. Das heißt, wenn ihr meine Arbeit gut und unterstützenswert findet, dann schaut auch mal vorbei auf www.gaebler.blog. Unter dem Reiter Hören kommt ihr da direkt zu meinem Podcast und findet dort auch alle Infos, wie ihr mich unterstützen könnt. Großen Dank auch nochmal an alle, die trotz Kontowechsels weiterspenden. Helena, dir danke ich für deine Zeit.
Danke dir.
Dein Twitter-Account, ganz normal Helena Steinhaus.
@steinhaushelena.
Sehr empfehlenswert. Du berichtest dort immer quasi live vor Ort über die Grausamkeiten oder die bürokratischen Abgründe des Jobcenters.
Ja, aber es ist jetzt nicht voyeuristisch, so möchte ich es nicht erscheinen lassen.
Nein, oh Gott. Vielleicht noch die letzte Frage dazu. Hast du manchmal Sorge, dass du es immer nicht mehr kannst? Dass du irgendwann dir diese Geschichten nicht mehr anhören kannst? Dass es dir zu viel wird und es dich zu sehr emotional catcht?
Es hat sich ja meine persönliche Situation dahingehend erleichtert, weil ich Unterstützung habe im Support. Ich habe es bis September letzten Jahres immer alleine gemacht.
Den ganzen Job hier, oder?
Also den Support.
Ja, okay.
Und halt tausend andere Sachen auch noch. Ich bin im Dreieck gesprungen irgendwie. Und jetzt mache ich es nicht mehr alleine, deswegen endlich halte ich es aus. Okay. So, ja, das, okay. Ja, die Gefahr besteht in dem Sinne nicht, sondern...
Steht nicht mehr.
Genau, nicht mehr, ja.
Das ist gut. Ja. Das heißt, dann können wir uns auch weiter auf deine Arbeit freuen.
Ja.
Danke nochmal auch an der Stelle, dass du die Zeit hier genommen hast und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern einen schönen Tag. Ciao.